Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hi Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaffee und Fluchen und freuen uns sehr, dass heute Sophia Meyer, die Journalistin und Kriegsreporterin ist und seit kurzem auch Autorin, bei uns zu Gast ist. Vielen Dank, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich habe ja gerade in der Einleitung schon gesagt, dass du Kriegsreporterin bist, aber du kommentierst auch regelmäßig in den großen Talkshows unseres Landes das politische Tagesgeschehen mit was macht dir mehr Freude, wo siehst du dich mehr, wie würdest du dich selber beschreiben?
Ich sehe mich auf jeden Fall als Reporterin, die da draußen in der Welt unterwegs ist. Das bin ich, das ist meine DNA, das ist das, was mich glücklich macht. Und das ist vor allem auch ein riesiges Privileg, das ich habe, dass ich als deutsche Frau mit einem europäischen Pass in all diese Krisen und Kriegsgebiete reisen kann und von dort berichten darf.
Und wie kam es so zu deiner Entscheidung, dass du Kriegsreporterin werden wolltest? Also wusstest du schon immer, du möchtest so am Puls des Geschehens sein? Oder was waren so die Auslöser zu sagen, ich gehe jetzt wirklich in so Kriegsgebiete rein und möchte dort vor Ort sein? Das ist ja auch relativ gefährlich und ich glaube, nicht viele Leute denken sich so, ich gehe jetzt mal sofort in den Krieg und dahin, wo das Grauen ist.
Also Kriegsreporterin ist ja auch erstmal so ein Label und Also das macht auch Sinn, weil ich eben in Krisen- und Kriegsgebieten bin, aber ich war jetzt nicht ein junger Mensch, der gesagt hat, ich möchte Kriegsreporterin werden, überhaupt nicht. Ich habe mein Abi gemacht, ich habe studiert Politik, Germanistik und habe einen Master in Demokratiewissenschaft gemacht und hatte damals sogar überlegt, ob ich promovieren möchte und bin dann in den Journalismus und mein großer Traum war immer, für den Spiegel zu schreiben und auch überhaupt nicht Fernsehen zu machen. Und ich bin dann wirklich über Umwege beim Fernsehen gelandet. Und warum diese Themen? Kurz gesagt, 2015 hat ja die sogenannte Flüchtlingskrise begonnen. Ich sage sogenannte, weil ich das Wort schon problematisch finde, weil es Menschen direkt mit einer Krise verbindet. Und ich bin dann damals auf eigene Faust in die griechischen Geflüchtetenlager. Ich habe meine journalistische Ausbildung abgebrochen und bin in diese Lager und habe dann von dort aus gearbeitet und berichtet. Und das war die Initialzündung. Und ich habe damals in diesen Lagern sehr viele Menschen getroffen, die aus Ländern fliehen wie Irak, Syrien, Afghanistan. Und dann wollte ich mein Privileg nutzen und sagen, hey, ich will jetzt in diese Länder reisen und verstehen, warum fliehen die Menschen überhaupt aus diesen Ländern? Was sind ihre Beweggründe und wie ist die Situation vor Ort? Und so ist es dann relativ natürlich passiert.
Und wenn du dann vor Ort bist, so erstmal, wie plant man so eine Reise? Also wie viel, was muss man alles vorbereiten? Ich meine, man kann sich ja wahrscheinlich schwer auf so einen Krieg vorbereiten, auch auf Sicherheitsfragen und wie beginnst du dann? Also sprichst du einfach die Leute dort an oder wie kann man sich da die ersten Schritte vorstellen?
Also da gibt es keine Pauschalantwort, weil es wirklich auf die Gesamtsituation des Landes drauf ankommt. Ich gebe dir ein Extrembeispiel, der Ukraine-Krieg. Als der Ukraine-Krieg losging, habe ich meinen damaligen Chef gesagt, ich muss da jetzt hin. Und die meinten erstmal, du spinnst ja. Am Ende durfte ich und bin am Tag nach dem Kriegsausbruch wirklich direkt los. Sprich, meistens passieren ja Krisen und Kriege sehr, also spontan im Sinne von, man kann es nicht lange vorbereiten. Das bedeutet, in so einer Extremsituation muss alles super schnell gehen. Du guckst, okay, wie komme ich dahin? Welche Wege gibt es? Welche Kontakte habe ich im Land? Du packst deine Schutzausrüstung ein. Du versuchst noch schnell einen Kameramann zu finden, vor Ort Unterstützung zu finden. Du recherchierst Menschen im Land, aber das ist alles sehr begrenzt. Am Ende passiert sehr viel vor Ort und du musst jeden Tag spontan neu gucken, von A nach B reisen, Menschen ansprechen, Menschen kontaktieren, Kontakte knüpfen und das ist eher ja wirklich sehr, sehr, sehr spontan und im besten Fall schaffst du es, Menschen vor Ort zu treffen und aufzuschließen und dass sie am Ende bereit sind, ihre Realitäten mit dir zu teilen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie ist die Atmosphäre unter euch Kriegsreporterinnen und Reportern? Wie habt ihr Kontakt untereinander, während ihr da seid? Ergeben sich da Freundschaften? Hat man so ein gewisses Urvertrauen? Weil ihr alle die gleiche Situation erlebt. Gibt es dann so eine Art Galgenhumor, mit dem man versucht, das auszublenden? Wir hatten ja mal Paul Ronsheimer bei uns auch und der hat auch viel davon erzählt und ist ja auch immer in diesen Gebieten.
Also es ist tatsächlich so, dass man eigentlich immer wieder die gleichen Menschen trifft. Das siehst du total richtig. Menschen wie Paul, aber auch zum Beispiel Christoph Reuter vom Spiegel. Es gibt Menschen, die immer wieder vor Ort sind und das ist schon eine kleine, eingeschworene Community im besten Fall. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass gerade wir uns vor Ort unterstützen mit Kontakten, mit Zugängen, mit Protagonisten. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, zumindest für mich, ich habe auch wirkliche Freundschaften mit Menschen, die etwas Ähnliches tun. Und für mich ist das, ich würde schon fast sagen, überlebenswichtig für die eigene Seele, weil das die einzigen Menschen sind, die wirklich verstehen, wie das vor Ort ist, was man vor Ort erlebt, mit was man auch zu kämpfen hat, wie es einem geht, wenn man zurückkommt, wie es einem damit geht, wenn man sich traumatischen Situationen aussetzt. Und das zweierlei. Zum einen trifft man ja immer wieder traumatisierte Menschen und ist mit denen in Berührung. Und im schlimmsten Fall erlebt man selber traumatisch. Also ich habe in der Ukraine zum Beispiel einen Raketenangriff erlebt. Das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und wie wertvoll ist es dann, Kollegen oder Freunde zu haben, die Ähnliches erlebt haben, um darüber zu sprechen.
Wie hat sich das bei dir im Alltag geäußert? Also was waren die Folgen von diesem Raketenangriff jetzt zum Beispiel?
Also da war es schon tatsächlich so, dass ich danach gespürt habe, dass mich gewisse Geräusche triggern und ich im Alltag mich Situationen daran erinnern, durch sei es ein Flugzeug am Himmel oder eine Bahn, die super schnell an mir vorbeifährt. Ich würde aber nicht sagen, dass nur dieser eine Raketenangriff das ausgelöst hat. Ich glaube, das war am Ende auch eine Summe aus vielen Dingen, die man so erlebt. Und ich glaube, das Wichtige ist, und weil du gerade so ein bisschen auch nach dieser Branche gefragt hast, es gibt schon auch so eine Haltung, dass man darüber nicht spricht, dass man nicht verletzlich sein darf, dass man immer stark sein muss, dass wenn man sagt, nee, das hat aber psychische Folgen für mich, dass man dann als schwach gelten könnte. Das ist schon auch heute noch im Jahr 2026 so ein Thema. Und umso wichtiger finde ich das, das aus der Tabu-Ecke rauszuholen. Weil ganz ehrlich, ich kenne so viele Menschen, deutsche Reporter und Reporterinnen, die sich auch psychologische Hilfe suchen, weil sie traumatische Dinge erleben. Und ich glaube, es ist eigentlich auch eine ganz große Verantwortung, sich selbst gegenüber und den Menschen vor Ort gegenüber, diese Dinge, die man erlebt, aufzuarbeiten, um dann auch wieder mit wirklicher Weitsicht und Energie das nächste Mal zum Beispiel in die Ukraine reisen zu können und dort einen anständigen Job machen zu können und dann eben auch keine anderen Menschen zu gefährden, wenn man traumatische Dinge eben nicht aufgearbeitet hat.
Ja, ich glaube, Paul hat uns damals auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat uns damals auch erzählt, dass er sich immer gedacht hat, er müsste mal das psychologisch aufarbeiten, es aber dann nie gemacht hat und es ihn vor allem in seinen Träumen, glaube ich, belastet, war es bei ihm das die konkreteste Folge davon.
Das kenne ich mit den Träumen auch sehr, sehr gut, ja.
Ja,
ja, also es ist dann auch sehr, gerade wenn man unmittelbar nach so einem Einsatz kam, dann gab es schon die entsprechenden Träume. Aber auch das ist okay. Und auch das, ich finde es ganz arg wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe das lange nicht getan, weil man gerade als Frau in diesem Metier Gefahr läuft, abgestempelt zu werden. Ich habe das ganz oft auch erlebt, dass wenn ich so eine Reportage gemacht habe und ich bin ja vor der Kamera und bin sichtbar für die Menschen und trage sie durch diese Dokumentationen, dass dann Kommentare kamen, wie kann man als Frau so im Krieg aussehen, wie kann man nur so eine Frisur haben, was hat die für eine Hose an, das geht ja gar nicht, oh Gott, wie sehen die Nägel aus, die sollen mal besser irgendwie die Männer diesen Job machen lassen. Als Frau erlebst du da auch nochmal viel mehr Abwertung und umso größer ist die Hemmschwelle, als Frau auch zu sagen, ja, ich bin stark und ich mache diesen Job und gleichzeitig können solche Erlebnisse auch Folgen haben und das ist auch okay so.
Und diese Kommentare von irgendwelchen Leuten, die den ganzen Tag hinterm Rechner sitzen aus 8000 Kilometern Entfernung.
Exakt.
Und wenn du dann zurückkommst nach Deutschland, nach so einer Reise, merkst du dann, dass du gegenüber den Menschen aus dieser Kriegsregion so eine Art schlechtes Gewissen auch hast, dass du jederzeit wieder rausgehen kannst oder im Worst Case vielleicht sogar vom Auswärtigen Amt oder so rausgeholt werden würdest oder die dich dabei unterstützen würden? So, wie gehst du damit um? Hast du ein Schuldgefühl oder ja, was macht das mit dir da?
Auf jeden Fall ist das ein großes Thema, weil ich treffe ja immer und immer wieder Menschen, die selber in Extremsituationen sind, die in sehr hoffnungslosen Situationen sind und gleichzeitig bereit sind, sich mir zu öffnen, seelisch, ihre Realität mit mir zu teilen, bereit sind, dass ich sie filmen darf. Das ist ja schon, also man muss sich überlegen, man lebt in irgendeinem Kriegsgebiet oder man vegetiert in irgendeinem Lager vor sich hin und dann ist man, schenkt man mir so viel Vertrauen, dass ich ihre Geschichte erzählen darf. Aber ich habe das Wissen, wie du schon sagst, ich kann danach wieder nach Hause. Und ich habe ganz oft das Gefühl in meiner Laufbahn gehabt und auch immer noch, dass ich all diesen Menschen nicht gerecht werden kann. Es gibt Menschen, mit denen halte ich Kontakt. Ich habe lustigerweise jetzt gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eine Antwort bekommen von einer Frau in der Ukraine, die ich mehrfach dort getroffen habe, die dort an der Front kämpft. Und die schrieb mir gerade, dass zwei ihrer Jungs, also in ihrer Einheit, getötet wurden. Und der habe ich jetzt seit Monaten mal wieder geschrieben. Und es gibt aber ganz viele, den schreibe ich nicht oder mit denen habe ich keinen Kontakt mehr, aber ich habe keine Nummer mehr. Also das wäre auch in der Quantität gar nicht zu leisten. Und ich glaube, ich würde das auch seelisch für mich gar nicht leisten können, mit all diesen Menschen immer diesen Kontakt zu halten. Und das klingt, während ich es ausspreche, super egoistisch, aber es ist die Wahrheit. Ich glaube, ich könnte das gar nicht leisten. Und da habe ich natürlich das Gefühl, dass ich den Menschen nicht gerecht werde. Und da habe ich natürlich eine Art von Schuldgefühl, weil sie mir ihr Vertrauen und ihre Zeit geschenkt haben und ich das so nicht halten kann.
Schaffst du es dann, so eine emotionale Mauer, ich nenne es jetzt mal Mauer, um dich herum aufzubauen, gerade wenn du jetzt sowas hörst wie von dieser Ukrainerin, dass zwei Soldaten, die du eventuell auch beim letzten Besuch getroffen hast, weil sie mit ihr waren, wenn sie dir das erzählt, wie oft durchdringt das sozusagen deine professionelle Mauer und wann lässt du es an dich heran? Passiert das manchmal? Versuchst du das abzuschirmen? Schaffst du das?
Ehrlicherweise versuche ich es nicht abzuschirmen und ich möchte es auch gar nicht abschirmen. Ich möchte nie zu Zynikerin werden und das ist schon was ich in der Branche immer wieder erlebe und ich kann das in Teilen auch nachempfinden, dass Menschen, die diesen Job schon sehr lange machen, irgendwann zynisch werden und sich eine ganz große Mauer aufgebaut haben, weil man vielleicht auch anders mit all diesem Leid gar nicht umgehen kann. Ich möchte fühlen, ich bin in erster Linie Mensch und in zweiter Linie erst die Reporterin Sophia Meyer und ich glaube, das ist auch Teil dessen, wer ich bin und auch dessen, wie ich Geschichten erzähle, die sehr nahbar sind, die sehr menschlich sind. Ich glaube, es ist wichtig und das ist vielleicht eine Grenze, dass man die Menschen nicht mit den eigenen Emotionen überschüttet. Also wenn mir jemand erzählt, es sind gerade zwei meiner Jungs gestorben oder ich während der Dreharbeiten mein Protagonist sehr emotional wird, dann ist es nicht angebracht, dass ich meine Emotionen da noch zu sehr mit reinpacke. Aber grundsätzlich möchte ich fühlen und möchte auch als Reporterin zeigen können, dass mich Dinge berühren. Und ich habe damit eigentlich auch eine gute Erfahrung gemacht. Auch da habe ich natürlich sehr viel Kritik bekommen. Wieso ist sie so emotional? Wieso zeigt sie ihre Gefühle? Und gleichzeitig haben ja auch ganz viele Menschen geschrieben, danke, dass du einfach Mensch bist. Das klingt total plakativ, aber das ist wirklich was die Menschen auch dankend annehmen, dass ich eben nicht immer nur in dieser Rolle bin, in dieser wunderbaren Reporterrolle, sondern Mensch bin.
Bist du die gleiche Person, wenn die Kamera an ist und die Kamera aus ist in diesen Gebieten?
Sehr, ja. Ich glaube, also es gibt immer bestimmt noch so Nuancen, wo ich einmal eben diese Reporterin bin und dann komplett der Privatmensch Sophia. Aber ich versuche eben nicht verschiedene Rollen darzustellen. Ja. Und ich glaube, dass die Menschen, die ich dort in diesen Kriegsgebieten treffe, das auch spüren, dass ihnen da wirklich ein Mensch begegnet und nicht irgendeine Journalistin, die einmal mit der Kamera kommt und die sie dann nie wieder sehen. Das ist auch was ich versuche, auch nicht immer schaffe, dass ich Menschen langfristig begleite. Ich habe zum Beispiel eine Familie damals in Afghanistan getroffen, eine Ortskraftfamilie, die habe ich über viele, viele Jahre begleitet. Von sie verstecken sich vor den Taliban bis zu sie leben jetzt in Hamburg und der Papa ist Busfahrer und kann seine Familie ernähren. Das ist mir ein Anliegen, den Menschen das Gefühl zu geben, ich komme nicht nur einmal kurz, sondern ich bleibe irgendwie bei ihnen. Klappt nicht immer, aber ist mein Anspruch.
Und wenn du dann so das Sprachrohr für diese Menschen bist und die Geschichten erzählen möchtest, So, wie geht man davor? Also probierst du das dann möglichst auch emotional durch Bilder und persönliche Geschichten zu erzählen? Gerade weil man ja auch merkt, es passiert so viel auf der Welt, man stumpft irgendwie immer mehr ab, was so Bilder des Leids angeht. Oder sagst du, gerade wenn es so emotionalisiert alles ist, möchte ich zu ganz harten Fakten sticken und sagen, okay, ich orientiere mich an den Sachen, die wirklich gegeben sind und möchte da gar nicht nochmal so eine Emotionalisierung selber vornehmen in der Art des Storytellings?
Also erstens würde ich niemals, du hast die Formulierung Sprachrohr sein verwendet. Mhm. Es verwenden auch viele. Ich störe mich an der Formulierung, weil ich will kein Sprachrohr sein und ich will auch nicht die Stimme für Menschen sein. Diese Menschen haben eine eigene Stimme. Ich habe das Privileg, ihnen eine Plattform zu bieten. Und das Privileg, dass sie mir vertrauen und sagen, hey Sophia, danke für diese Plattform, um unsere Geschichten in dein Land oder wohin auch immer zu tragen. Und zu deiner Frage, auf jeden Fall ersteres. Ich finde eher, dass wir, wenn es um Themen geht wie Migration und Flucht und Nahost, komplett versachlichen und in Teilen auch entmenschlichen in unseren Debatten. Geflüchtete Menschen werden in unserem Land vor allem über Statistiken, über Quoten, über Abweisungen, wie viele wurden heute abgeschoben, wie viele sind heute im Mittelmeer ertrunken. Also wir verhandeln Menschen so sehr in Zahlen und Statistiken und da möchte ich einen Gegenpunkt setzen. Und ich sehe das auch nicht als Überemotionalisierung. Ich versuche einfach nur, die Einzelschicksale sichtbar zu machen, um für Empathie zu werben. Und das finde ich auch völlig legitim zu sagen als Journalistin. Ich möchte in Zeiten der Verrohung und der Entwürdigung von Mitmenschen für Empathie werben. Und das bedeutet nicht, dass ich eine politische Linie vorgeben möchte und eine gewisse Haltung. Ich möchte daran nur erinnern, dass es Dinge gibt, die immer unverhandelbar sein müssen, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, Menschenrechte, Menschenwürde, Völkerrecht, und dass es in keiner Welt, egal wo ich mich politisch positioniere, in Ordnung sein kann, dass Menschen vor unseren Toren ertrinken oder erfrieren.
Gibt es Politiker in der aktuellen Politiklandschaft, von denen du sagen würdest, die das leben, die nicht die Geflüchtete nicht als Zahlen behandeln? Also wie sind da deine Erfahrungen mit den Politikerinnen und Politikern, mit denen du sprichst und zu tun hast? Oder hast du das Gefühl, es ist einfach eine Berufskrankheit der Politik, weil sie halt auch auf Zahlen und so reagieren müssen? Oder?
Ich würde das gar nicht nur auf die Politik beziehen. Ich würde das als gesamtgesellschaftlichen Diskursverschiebung sehen. Da trägt die Politik dazu bei, manche Parteien mehr als andere. Da tragen die Medien dazu bei. Da trägt Social Media dazu bei. Also ich glaube, das ist multikausal, warum inzwischen Debatten über geflüchtete Menschen so geführt werden. Und fällt mir jetzt spontan ein Politiker ein, wo ich sagen würde, wow, also der macht's besser. Spontan ehrlicherweise nicht. Es gibt einen Politiker, der mich immer sehr, sehr begleitet hat, mit dem ich auch privat ein besonderes Verhältnis hatte. Das ist Norbert Blüm, unser früherer Arbeitsminister. Für die, die ihn nicht kennen, er wurde berühmt für welchen Satz?
Die Renten sind sicher.
Exakt, genau. Und Norbert Blüm.
Sind sie das, ist die Frage. Aber ja, das ist für genau eine andere Folge.
Norbert Blüm stand eben für so viel mehr, außer für diesen Satz. Nämlich, er war einer der wenigen Politiker dieser Partei, der das Christliche, das ja im Namen angelegt ist und für Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe steht, wirklich gelebt hat und der sich, auch als er nicht mehr aktiv in der Politik war, ist leider vor einigen Jahren gestorben, sich immer für die Menschlichkeit und für die Sichtbarkeit von Mitmenschen und von geflüchteten Menschen eingesetzt hat. Also ich muss leider auf deine Frage jemanden nennen, der nicht mehr lebt.
Hast du es bei Frau Merkel gesehen, weil die ja für diesen freundlichen Kurs in der Flüchtlingspolitik stand?
Also wenn ich was mit der jetzigen Union und CDU vergleiche, war Merkel ja die Kanzlerin des Humanismus und der Mitmenschlichkeit. Ja, nicht so wie Norbert Blüm ehrlicherweise. Also auch sie hat ja auch den Familiennachzug, glaube ich, mit ausgesetzt und so weiter. Also wenn man da genauer hinschaut, kann man auch kritische Punkte sehen. Aber natürlich im Vergleich zu heute ist Merkel die Kanzlerin der Empathie und des Humanismus, ja. Verrückt.
Du beginnst dein Buch damit, oder auch der Untertitel von deinem Buch geht oder nennt auch schon die Doppelmoral des Westens. Und darin erzählst du die Widersprüche, die du erlebt hast zwischen dem, was du als Schülerin und Studentin gelernt hast, nämlich dass der Westen als eine Art Schutzmacht des Guten funktioniert, und dem, was du dann tatsächlich in deiner Arbeit als Kriegsreporterin auch erfahren hast. Du hast auch gerade eben schon so ein paar Beispiele gebracht, aber kannst du uns so diesen Widerspruch da nochmal erklären, irgendwie kurz, was du damit meinst, mit Doppelmoral?
Also ich bin jetzt 38 Jahre alt und bin somit in einer Welt groß geworden, in der wir, glaube ich, alle dachten, die Demokratie ist der Endzustand zum einen und jetzt ist alles gut und die großen Kriege sind vorbei und wir im Westen sind die Guten. Im Sinne von, wir wissen, was nicht nur Menschenrechte und Menschenwürde und Frauenrechte und Kinderrechte, also alles, was auch in der UN-Charta und so weiter und der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist, wir wissen das nicht nur in der Theorie auf dem Papier, sondern wir leben das auch. So. Und wir exportieren das im besten Fall in andere Länder. Das ist ein Weltbild, mit dem wurde ich groß und das wurde mir auch gelehrt in der Schule und in meinem Studium. Und ich habe da ehrlicherweise total dran geglaubt, dass wir die Guten sind. Und die anderen nicht so ganz. Ja, die sind irgendwie ein bisschen, die müssen das noch lernen, die sind ein bisschen rückständiger. So wurde mir das erklärt und erzählt. Und dann bin ich raus in die Welt. Beginnend mit den griechischen Geflüchtetenlagern vor 10 Jahren. Europäischer Boden. Und ich habe dort sehr, sehr viel Zeit verbracht und habe Lager gesehen, auf dem europäischen Boden, wo Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen vor sich hin vegetieren, wo Menschen sich um Essen prügeln müssen, wo Menschen erfrieren, wo kleine Kinder dehydrieren, wo ich Familien vor mir sitzen habe und weinende Kinder, die mir sagen, nachts kommen die Ratten und fressen uns an, auf europäischem Boden. Menschen, die aus Krisen und Kriegsgebieten fliehen, es ist völlig egal, ob vor Terror, ob vor Raketen oder vor Armut, die fliehen, weil sie so verzweifelt sind und sich nicht mehr anders zu helfen wissen und in so ein klappriges Boot steigen und wenn sie im besten Fall nicht ersaufen, dann in diesen Lagern landen. Und da muss ich ehrlich sagen, da dachte ich mir damals schon, okay, irgendwas stimmt jetzt hier mit der Erzählung nicht, dass Europa der Wahrer der Menschenrechte und Menschenwürde ist, weil wenn, könnte man doch in keinem Fall zulassen, nochmal, egal wie man sich politisch positioniert, dass Menschen so leben müssen.
Und warum glaubst du, es ist so schwer, sich einzugestehen, dass das eigene Land Fehler macht und vielleicht auch nicht immer so die Schutzmacht des Guten ist? Also du hast es ja selber als Schülerin geglaubt und musstest es ja erstmal real live sehen. Aber rein theoretisch können wir das ja auch alles so über Social Media sehen, viel mehr heutzutage. Warum fällt es uns dann trotzdem so schwer, das?
Also ich glaube, wenn du einfach dein Leben lang so sozialisiert wurdest mit bestimmten Narrativen und Weltbildern, ist es per se für jeden Menschen auf der Erde schwer, die zu überwerfen. Ich habe das Privileg, Dinge mit eigenen Augen zu sehen. Und da müssen wir nicht nur das Beispiel Griechenland nehmen. Ich war nach der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan und habe gesehen, wie wir die Menschen dort zurücklassen nach 20 Jahren Einsatz westlicher Mächte. Es gibt viele dieser Beispiele. Ich glaube aber schon, vielleicht seht ihr das anders, dass wir gerade in diesen Zeiten in Deutschland immer mehr Menschen haben, die kritisch auf die Politik gucken, die das Gefühl haben, dass es doppelte Standards gibt oder dass das, was wir uns auf die Fahne schreiben, Völkerrecht, Menschenrechte, vor unseren Augen erodiert oder die deutsche Politik diese doppelten Standards an den Tag legt und bei den einen als Beispiel Kriegsverbrechen verurteilt und bei den anderen es weniger tut. Ich glaube schon, dass es in unserem Land Menschen gibt, die da eine ähnliche Entwicklung sehen.
Aber ich versuche ein bisschen die andere Sichtweise einzunehmen, weil ist nicht Doppelmoral auch immer eine Folge von einer komplexen Welt? Also dass es einfach Realitäten gibt, die man anerkennen muss und auf die man dann reagieren muss, auch wenn das Ergebnis nicht schön ist. Also es kann nicht immer nur gut oder schlecht geben, sondern eben diese ganzen Grautöne dazwischen. Wenn du eben dieses, also keine Frage, dass diese Zustände in den Flüchtlingslagern unterirdisch waren und unmenschlich und nicht der EU wert.
Sind.
Immer noch sind. Aber gleichzeitig muss eine Politik jetzt mit Aufstreben des Rechtspopulismus irgendwie auch schauen, wenn in Deutschland alle Landräte zum Beispiel sagen, wir sind an der Belastungsgrenze und die Stimmung im Land ändert sich. Wenn man dann darauf reagieren will, muss die Politik nicht manchmal unschöne Entscheidungen treffen, um dann eben zum Beispiel den Rechtspopulismus abzuwehren.
Und die unschöne Entscheidung wäre dann, dass man Menschen ertrinken lässt.
Nein, auf gar keinen
oder
Fall.
Oder dass Kinder von Ratten angefressen werden. Ich meine, ich sage das gerade so provokativ mit Absicht, weil es muss ja eine Gleichzeitigkeit vorhanden sein. Ich kann ja sagen, okay, der Bestand ist, wir haben ein riesiges Problem in Deutschland. Menschen, die Mehrheit der Deutschen möchte nicht so viele geflüchtete Menschen im Land. Wir haben Probleme mit der Integration. Die Kommunen sind überlastet. Das ist ja gerade dein Punkt. Kann man sagen, ja, stimmt. Und gleichzeitig kann es aber in keiner Welt in Ordnung sein, dass wir mit geflüchteten Menschen so umgehen, wie ich es gerade skizziert habe. Und ich finde, und das ist auch meine Kritik, dass wir uns dann, wenn wir nicht in der Lage sind, eine andere Politik zu machen, dass wir uns dann ehrlich machen müssen. Da müssen wir sagen, okay, unsere Außenpolitik ist nicht wertebasiert, sie ist nicht völkerrechtsorientiert. Das können wir nicht leisten. Sie ist in diesen Zeiten vor allem interessensgeleitet. Und wir können diesen Werten, die wir uns auf die Fahne schreiben, realpolitisch nicht gerecht werden. Dann seid aber wenigstens so ehrlich und tragt das nicht mit stolzer Brust vor euch und sagt, wir sind die Guten, einfach ausgedrückt, während ihr diese Art von Politik macht.
Aber kann man sagen, wir versuchen, die Guten zu sein?
Versuchen wir das?
Ich würde dem Großteil der Politikerinnen und Politiker der demokratischen Mitte, wir haben jetzt, keine Ahnung, 40 Podcast-Folgen oder so, immer wenn ich die erlebt habe, den würde ich unterstellen, dass die all diese Zustände grauenhaft finden und alles tun würden, was in ihrer Macht steht, um solche Zustände zu beenden. Aber halt auch immer wieder an die Grenzen des demokratischen Prozesses, der EU. Also es gibt ja überall gibt's wieder Grenzen. Und ich erlebe Politikerinnen und Politiker nicht so, dass das denen egal ist, dass die kein Herz haben oder so, sondern ich erlebe sie schon so, dass sie natürlich davon bewegt sind, aber manchmal halt auch der Handlungsspielraum begrenzt ist. Und ihr Bestes versuchen.
Also ich glaube, dass Griechenland ist ein sehr konkretes Beispiel, aber ich glaube natürlich eben nicht, dass da die Politik alles versucht, um den Menschen vor Ort andere Lebensbedingungen zu geben. Das Gegenteil ist der Fall. Die Politik trifft ja Entscheidungen, die die Situation vor Ort eigentlich immer noch unwürdiger für die Menschen machen. Auch auf EU-Ebene mit dieser Asylrechtsverschärfung, die dazu führt, dass Menschen auf griechischen Inseln in haftähnliche Lager gesperrt werden können und so weiter. Also es mag sein, dass die Politiker oder einige Politiker in ihrem Herzen ihnen das auch leid tut, aber ich glaube nicht, dass der komplette Handlungsspielraum da ausgeschöpft wird im Sinne der Menschen und im Sinne der Menschenrechte und der Menschenwürde. Das sehe ich leider anders. Ja.
Ich habe auch noch mal eine Frage, die so jetzt ein bisschen raus aus den Flüchtlings- oder Geflüchtetenlagern geht. So, gibt es für dich auch Fälle, in denen es okay ist, Völkerrecht zu brechen? Also ein Beispiel, woran ich heute denken musste, wenn wir jetzt in unserer deutschen Geschichte zurückreisen und uns überlegen, so das Nazi-Regime ist wahrscheinlich nur gefallen, weil auch eine Stadt wie Dresden bombardiert wurde und da auch zivile Opfer gab. Und wenn man es jetzt aus heutiger völkerrechtlicher Sicht betrachten würde, würde man wahrscheinlich auch sagen, das geht nicht, dass da so viele Bomben auf Häuser gefallen sind und auf zivile Ziele. Und trotzdem hat es irgendwie so ein größeres Unrechtsregime in die Knie gezwungen. So, wo gibt es da vielleicht auch Grenzen?
Wobei ich glaube, dass die historische Notwendigkeit auch, gibt auch Historiker, die das bestreiten, dass Deutschland eh militärisch am Ende war. Also nur so als.
Also das ist, ja, okay, aber so, keine Ahnung, vielleicht noch als anderes Beispiel kann man vielleicht auch Jugoslawienkriege nehmen oder sowas, dass man sagt, man muss manchmal reingehen, um irgendwie ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier selber irgendwie verreite, aber ich weiß, oder ob du verstehst, was ich meine, wenn man sagt, manchmal braucht es mehr Härte, um ein größeres Unrecht zu verhindern.
Ich glaube, dass man aber damit unterm Strich, vor allem langfristig gesehen, die Büchse der Pandora öffnet. So, wenn wir jetzt die Trump-Politik sehen, da kann man ja Beispiele nennen, wo man sagen kann, okay, das war zwar jetzt völlig gegen das Völkerrecht und das ist reine Machtpolitik, die auf dem Recht des Stärkeren beruht, aber für den kurzfristigen Erfolg muss man sagen, es hat funktioniert, was er da tut. Aber mittel- und langfristig hinterfragt das natürlich die internationale Weltordnung, auf die wir uns geeinigt haben, und gibt anderen Mitspielern die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ihr das so macht, dann machen wir das jetzt auch so. Und da sehe ich die große Gefahr. Und deswegen poche ich so sehr in meiner Arbeit und in meinen Kommentaren darauf, dass wir uns an dieses Völkerrecht und an diese regelbasierte Weltordnung halten. Weil ich glaube, wir sonst irgendwann wirklich in dschungelähnlichen Zuständen leben und jede Weltmacht tut, was sie wollen, oder auch kleinere Staaten tun, was sie wollen, weil sie sich immer darauf berufen können. Also wenn ihr hier aus dem Westen, die ja sagt, Völkerrecht und diese ganze Weltordnung, das ist ja das, woran man sich halten muss, euch nicht mehr daran haltet, dann können wir das auch machen. Und das hat man ja an einem kleinen Beispiel schon gesehen, nach der ganzen Trump-Venezuela-Geschichte, als dann der frühere russische Präsident gesagt hat, dass man jetzt ja auch Friedrich Merz entführen könnte. Das ist natürlich völlig abstrus, aber das spielt ja genau damit. Ah, okay, Donald Trump kann den venezuelischen Präsidenten entführen, dann können wir das jetzt ja auch machen mit dem Deutschen.
Also es ist eine absurde Welt, in der wir wohl gerade leben. Was stimmt dich denn trotz all dem optimistisch, wenn du an die Zukunft von Deutschland, an die Zukunft von Europa denkst, an die Zukunft des Westens? Gibt es Dinge, die dich optimistisch stimmen? Wenn nicht, haben wir immer noch den Musikwunsch, der dann gute Laune macht.
Ja, die Menschen tatsächlich. Das ist eine sehr vielleicht pathetische Antwort, aber ich treffe in Deutschland, in Europa, auf der Welt so viele Menschen, die Mitmenschlichkeit leben, die sich für Werte einsetzen, die Gutes für den Nächsten tun. Und das stimmt mich optimistisch, weil ich sehe, dass es ganz, ganz viele Menschen bei uns gibt, aber auch auf der Welt gibt, die eine Vision von einer friedlichen Zukunft haben, von einer, in der der Nächste gewertschätzt wird, und die sich auch gegen diese Entwicklungen, die wir gerade sehen auf der ganzen Welt, aber auch den Rechtsruck in Europa, die sich dagegen aufbegehren. Und das gibt mir Hoffnung.
Ja, wie Ivy gerade schon meinte, das waren ja jetzt schon mal gute Schlussworte, aber damit endet unser Podcast nie. Du darfst dir nämlich ein Lied wünschen, mit das wir dann alle hören können und dann gut gelaunt wieder aus unserer Kaffeepause rausgehen. Welches wäre das? Und warum?
Ich wünsche mir das Lied Kifak Inter, meiner Lieblingssängerin, meiner arabischen Feroz. Und ich muss es kurz erklären. Das passt eigentlich auch zu dem Thema Hoffnung. Es gibt in der arabischen Welt etwas, das wir nicht haben. Und zwar eine Sängerin, die über alle Landesgrenzen hinweg nicht nur unfassbar berühmt ist, sondern alle Menschen in der arabischen Welt mit einem Ritual verbindet. Man hört sie nur in den Morgenstunden. Das heißt, es ist völlig egal, ob du im Irak in ein Taxi steigst, im Libanon oder in Syrien, die Wahrscheinlichkeit, dass du Feroz hören wirst, liegt bei mindestens 99%. Und das finde ich was sehr Schönes, gerade in diesen Zeiten der Spaltung und des Nationalgedankens, ist das ein Ritual in der arabischen Welt, das alle Menschen trotz verschiedener Religionen und Weltanschauungen verbindet.
Welche deutsche Sängerin würde dir einfallen, die wir alle morgens hören können? Gäbe es da jemanden?
Helene Fischer. Helene Fischer.
Der kleinste gemeinsame
die
Nenner.
Kaffee.
Dann hören wir jetzt diesen Musikwunsch und danken dir sehr, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke.
Vielen lieben Dank.
شفتك سنتا تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عمّا والله كنت مفكرتك برات البلاد بدك ضلي بدك فيك تفل زعلت بقى